Ja, ich möchte noch gern mit uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir wissen, dass du hier unter uns weilst durch deinen Heiligen Geist, dass du uns die Herzen öffnest und uns auf das Wesentliche aufmerksam machst. Hab Dank für all das, was wir heute schon hören durften, und wir bitten auch für diese letzte Stunde noch, dass wir begreifen, worum es geht, dass wir Menschen werden, die erleben, wie du auf Gebete antwortest und die deine Führung Tag für Tag neu erleben dürfen. Wir wollen uns dir anbefehlen und wir danken dir für deine Gegenwart. Amen. Meine Ausführungen werden in zwei Teilen erfolgen. Der erste Teil endet mit diesem Maleachitag und der zweite Teil beginnt anschließend, nämlich die praktischen Gebetserhörungen sind in zwei Schriften zusammengefasst, die ich mitgebracht habe und die ich auf das Ende dann am Ende aufmerksam machen möchte. Geht's jetzt besser? Ah ja. Wo dann jeder Einzelne das dann selber durcharbeiten kann, wie Gebetserhörung aussehen kann und auch prüfen, ist das möglich durch Zufall oder hat Gott hier seine Hand im Spiel? Ich habe mich eben sehr gefreut über das Lied, das wir gesungen haben, weil das eine ideale Einführung ist in mein Thema. Das machte nämlich deutlich, dass Gott Gebete erhört, weil es im Grunde in der Heiligen Schrift verheißen ist. Und ich möchte jetzt aufzeigen, was die Bibel zu diesem Thema sagt und dass wir wirklich, wenn wir gewisse Voraussetzungen erfüllen, dann auch erfahren werden, wie der Herr sich dazu bekennt. Anlass für dieses Thema war vor vielen Jahren ein Schriftverkehr, den ich mit einigen Bibelschülern hatte aus Afrika, die mir zu verschiedenen Zeiten öfter schrieben, dass sie Probleme mit Gebetserhörung hatten. Da schrieb der eine: Bruder Martin, ich bete jetzt schon so lange und ich glaube auch von ganzem Herzen daran, dass Gott Gebete erhört. Ich bin arbeitslos, ich suche eine Stelle, aber ich bekomme keine. Woran liegt das? Ein zweiter frug an wegen seiner Gesundheit, hatte da Probleme und er betete und betete und es änderte sich nichts. Einer schrieb mir eines Tages: Bruder Martin, jetzt habe ich so intensiv gebetet und von Herzen daran geglaubt, dass ich doch endlich mal 6 Richtige im Lotto gewinne und das hat immer noch nicht funktioniert. Ja, auf die Art und Weise wusste ich, dass es auch ein Lotteriespiel gab in Afrika. Der war so total frustriert. Er glaubte, es gibt ja eine Bibelstelle, wenn ihr es fest glaubt, es wird euch geschehen, ist da vom Glauben die Rede und von dem gläubigen Gebet. Und eines Tages schickte mir einer seinen Bibelkurs zurück und sagt: Missionar, du kannst deinen Bibelkurs behalten. Dein Gott tut ja doch nicht das, was ich will. Tja, da habe ich gedacht, sieh mal einer an. Das, was die Afrikaner mir da geschrieben haben, kommt dir das nicht irgendwie bekannt vor? Denken wir nicht auch manchmal so, dass wenn eine Gebetserhörung nicht zu sehen ist, ja, es vielleicht an unserem Glauben mangelte, dass wir nicht intensiv genug gebetet haben, dass wenn der Glaube in Ordnung ist, dann geschieht es so, wie wir es uns vorstellen. Und daraufhin habe ich die Heilige Schrift untersucht auf diese Frage hin und festgestellt, dass in der Bibel, wenn es um Gebetserhörung geht, sehr häufig gewisse Bedingungen genannt werden, Voraussetzungen. Ich habe 7 dieser Voraussetzungen zusammengestellt. Es sind nicht die einzigen, aber ich glaube, es sind die wichtigsten. Und die siebte Voraussetzung noch einmal in sieben Bedingungen unterteilt, auf die wir allerdings dann nur sehr kurz zu sprechen kommen, weil die Zeit sonst nicht ausreicht. Und die uns aufzeigen, dass wenn wir etwas von dem Herrn erwarten, erwartet er auch etwas von uns. Und wer die Bibel dabei hat, schlage sie jetzt auf. Die für mich wichtigste Voraussetzung steht im Johannesevangelium Kapitel 15. Da sagt unser Herr zu seinen Jüngern in Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten um was ihr wollt und es wird euch geschehen. Wenn wir die ersten Wenns weglassen und nur den zweiten Teil des Satzes nehmen, heißt das, ihr werdet bitten was ihr wollt und es wird euch geschehen. Und allein an diesem Beispiel merken wir schon, wie wichtig das ist, dass wir Gottes Wort immer vollständig zitieren, auch den Zusammenhang beachten, wo es uns mitgeteilt wird. Wenn ihr in mir bleibt, das heißt die erste und wichtigste Voraussetzung, dass Gott unsere Gebete erhört, ist die, dass wir Gemeinschaft haben mit unserem Herrn. Wie das geschieht im Einzelnen, hat mein Vorredner versucht, uns deutlich zu machen. Nah bei Jesus, auf ihn hören, im Wort gegründet zu sein, von diesem Wort mich bestimmen lassen. Nah bei Jesus, immer wieder auf ihn schauen, ihn als Vorbild. Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Uns ihm zur Verfügung stellen, von ihm lernen, in ihm bleiben. In ihm bleiben kann natürlich nur der, der ein Teil von ihm ist. Paulus würde sagen, ein Glied am Leibe Christi. Und ein Glied am Leibe Christi werde ich durch die Geistestaufe. Nicht, wie die Pfingstler sagen, durch eine zweite Erfahrung getrennt von der Wiedergeburt, sondern die Geistestaufe ist die Wiedergeburt. Nur eine andere Seite der Wiedergeburt. So wie wir durch die Wiedergeburt Glied in der Familie Gottes werden, wir werden in die Familie Gottes hineingeboren, deswegen Geburt, so werden wir durch die Geistestaufe Glied am Leibe Christi. Wer es in der Bibel nachlesen möchte, 1. Korinther 12, Vers 13, definiert uns die Geistestaufe. Durch einen Geist zu einem Leib getauft. Und es ist unmöglich, Glied in der Familie Gottes zu sein, ohne gleichzeitig auch Glied am Leibe Christi zu sein. Deswegen fallen beide Ereignisse immer zusammen und sind nicht getrennt. Also ein Mensch, der sich von Herzen bekehrt hat, wie die Bibel es sagt. Wir haben von dem unterschiedlichen Bekehrungsbegriff heute Morgen gehört. Ein Mensch, der erkannt hat, ich bin schuldig vor Gott und ich bin nicht nur schuldig, das kann man auch in anderen Religionen lernen. Es wird auch woanders gelehrt, dass der Mensch schuldig ist. Aber was andere Religionen nicht lehren, ist, dass der Mensch hilflos ist. Er kann sich selber nicht erlösen. Er braucht das Eingreifen von oben. Aber die ausgestreckte Hand Gottes muss er schon ergreifen. Sie nicht ausschlagen, das Geschenk annehmen. Bekehrt sein heißt, ich habe von Herzen geglaubt, dass ein anderer für mich litt und starb, dass ein anderer, Jesus Christus, mein Stellvertreter im Gericht Gottes über meine Schuld geworden ist, dass weil er die Strafe erlitt, ich straffrei ausgehen darf. Wer sein ganzes Vertrauen auf Jesus alleine setzt und nicht noch auf irgendetwas zusätzlich sein Vertrauen setzt. Aber in Jesus hineingepflanzt sein, ein Glied von seinem Leibe, Glied am Leibe Christi, bedeutet noch nicht automatisch, dass ich ständig in ihm bleibe. Es geht darum, dass diese wunderbare Gemeinschaft, in die ich hineingekommen bin, durch das göttliche Wirken, dass ich mich in dieser Gemeinschaft erhalte. dass ich diese Gemeinschaft pflege. Und wenn Sünde in mein Leben hineinkommt, dass ich sie sofort bekenne. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann ist die Freude des Heils wieder da. In Jesus bleiben. Und ich denke, wir sind uns da alle einig, dass wir das nur können, in dem Maße, wie wir das tun, was Paulus den Kolossern schreibt: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. So bleiben wir in ihm. Und dass wir das tun, was wir schon die Kinder lehrten im Hinblick auf die Sünde: Sünde bekennen, erkennen zunächst, bekennen, hassen und lassen. Nicht in der Sünde leben, nicht mit der Sünde spielen. Die Sünde verabscheuen und sobald wir erkannt haben, dass wir irgendwo in Sünde gefallen sind, sie bekennen, wie ich das eben erwähnt habe. Dann zeigt uns der Herr, wofür wir beten können. Und dann wird er hören zu seiner Zeit. Die erste Voraussetzung: in Jesus bleiben. Wir stellen uns also die erste Frage: Bin ich überhaupt bereits ein Teil von Jesus? Wer wirklich wiedergeboren ist, hat normalerweise auch Heilsgewissheit. Denn sein Geist zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Hast du diese Heilsgewissheit? Wenn nicht, solltest du keine Ruhe geben. Bis du es sagen kannst, wie der Liederdichter: bis zum Schwören kann ich's wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen, dass meine Schuld vergeben, meine Sünde weggetan ist, dass ich mit Gott versöhnt bin. Und dann kommt das Zweite. Und da steht im ersten Johannesbrief, die ersten drei Stellen, wenn es um Voraussetzungen geht für erhörliches Gebet, sind alle von Johannes aufgeschrieben. Da heißt es in 1. Johannes 5, Vers 14: Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgend wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Eine etwas komplizierte Formulierung, ich sag's mal mit meinen Worten. In der Gebetserhörung können wir die Feststellung machen, dass wir im Hinblick auf diesen Gegenstand, den wir vor Gott gebracht haben im Gebet, genauso gedacht haben wie unser Vater im Himmel. Wir haben gelernt, die Dinge zu beurteilen, wie Gott sie beurteilt. Und das bedeutet, wir machen Fortschritte in diesem Leben mit Jesus. Mit Jesus wandeln. Wir hörten das soeben. Daraus können wir aber auch den Umkehrschluss ziehen. Wenn wir wenig Gebetserhörung erleben, gibt es offensichtlich keine Fortschritte in unserem Leben. Da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Und was ist hier der entscheidende Punkt? Nach dem Willen Gottes beten. Nun, wer Bible Online hat oder Bible Workshop oder eine gute Konkordanz, der kann mal dort unter dem Willen Gottes nachschauen. Sehr interessant, gibt es einige Bibelstellen, die nenne ich jetzt nicht, weil wir nicht mehr die Zeit dafür haben. Aber wenn wir diese Bibelstellen uns einmal anschauen, dann merken wir, dass an diesen Stellen vom allgemeinen Willen Gottes die Rede ist, wie er für alle seine Kinder gilt. Völlig unabhängig von den Gaben, die er uns gegeben hat. Für alle dasselbe. Und wenn wir dann suchen, in der Kraft des Herrn, unter der Leitung des Heiligen Geistes, diesem zu entsprechen, was uns dort mitgeteilt wird, dann werden wir auch spezielle Führung erleben, die sehr unterschiedlich sein kann für jeden Einzelnen von uns. Wollen wir uns da nicht einmal auf die Suche begeben? Hochinteressant. Eine Sache zum Beispiel, die möchte ich schon mal kurz erwähnen. Der Wille Gottes ist, dass wir in allen Umständen ihm danken. Im Namen Jesu Christi. In allen Umständen. Und es ist der Wille Gottes, dass wir für alles danken. Wieder im Namen Jesu Christi. Nicht, weil es uns so schlecht geht, weil wir vielleicht eine unheilbare Krankheit haben oder andere Probleme, sondern obwohl wir das haben, wir wissen, wir sind nicht allein, weil Jesus Christus dabei ist. Deswegen können wir danken. Wir merken, um im Willen Gottes zu stehen, ist es ebenfalls erforderlich, die Heilige Schrift zu studieren. Was ist der Wille Gottes? Und dann merken wir, wie der Wille Gottes in der Regel ganz eng zusammenhängt mit der Person unseres Herrn. Je größer uns Jesus ist, je inniger die Gemeinschaft mit ihm ist, und ich spreche jetzt nicht von Mystik, sondern von erlebter Gemeinschaft entsprechend seinem Wort, von dem Bewusstsein seiner Gegenwart, desto leichter erkennen wir auch seinen Willen in unserem Leben. Und desto freudiger wollen wir diesen Willen Gottes auch tun. Also nach dem Willen Gottes fragen. Ein drittes. Wir blättern wieder zurück, sind wieder auf dem Obersaal, wo wir eben die erste Stelle hörten, in Johannes 16. Und da kommt eine dritte Voraussetzung. Da heißt es, Vers 23b, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, um was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Wieder ein herrliches Nebenergebnis, wenn ich das so bezeichnen darf, im erhörlichen Gebet erleben wir auch vollkommene Freude, wahre Glückseligkeit, wenn ich mal diesen alten Ausdruck gebrauchen darf. Und worin besteht hier das erhörliche Beten? Im Namen Jesu. Nun, in der angelsächsischen Welt versteht man darunter, dass wenn wir zu Gott, dem Vater, beten, am Ende des Gebets immer diese Formel erfolgt, dies bitten wir im Namen Jesu. Nun halte ich das auch für eine sehr schöne Formel, aber ich glaube nicht, dass das so gemeint ist hier. Im Namen von jemand etwas tun bedeutet, ich bin autorisiert, für diese Person zum Beispiel meine Unterschrift unter einen Vertrag zu setzen. Das kann nicht der Auszubildende. Dann wird er gefeuert. Das kann der Prokurist. Im Namen Jesu beten heißt, der Herr Jesus Christus autorisiert uns, dass wir direkt vor Gott erscheinen. Wir brauchen nicht mehr die Priester im Tempel, auch nicht den hohen Priester am großen Versöhnungstag. Wir brauchen keine anderen Mittler. Wir dürfen direkt vor Gott erscheinen. Das ist für uns zwar selbstverständlich, aber als der Herr Jesus das damals sagte, war das keineswegs selbstverständlich. Das war eine unerhörte Botschaft für die Jünger. Direkt vor Gott erscheinen und das jederzeit. Aber der Prokurist kann natürlich seine Unterschrift nur unter einen Vertrag setzen, von dem er weiß, dass der Unternehmer, der Herr des Hauses, der Besitzer, dass der damit einverstanden ist, dass in seinem Sinne erfolgt. Im Namen Jesu beten heißt, so zu beten, wie er beten würde in dieser Situation. Woher kann ich das denn wissen? Ich muss ihn kennenlernen. Sein Gebetsleben zum Beispiel studieren. Das Vaterunser als Beispiel. Das hohe priesterliche Gebet. Die Art und Weise, wo er betete, wann er betete, für wen er betete. Auch die Reihenfolge, die Ehre Gottes, die Heiligung seines Namens steht immer am Anfang. Und später kommen die persönlichen Bitten, die Fürbitte, auch für sich selber. lernen, wie Jesus betete. Nur wenn wir ihm folgen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, in dem Maße, wie wir ihn kennenlernen, lernen wir zu beten, dass er sich darüber freut. Und wenn wir da nicht ganz sicher sind, ob alles in seinem Sinne ist, dann gibt's diesen herrlichen Vers in Römer 8. Auch der Geist nimmt sich unsere Schwachheit an. Denn wir wissen oft nicht, wie wir beten sollen. Er verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Und einige Verse später im selben Kapitel heißt es, dass selbst der Herr Jesus als unser Stellvertreter im Himmel, so wie der Heilige Geist unser Stellvertreter auf der Erde ist, er, unser Herr im Himmel, auch für uns betet, für uns eintritt. Aber es geschieht natürlich nur, wenn wir auch selber beten. Wer wenig betet, hat natürlich auch selten Gebetserhörung. Beides gehört zusammen. Also im Namen Jesu beten. Wir dürfen beten, als ob er selber sich an seinen Vater richtete und in der Weise, in der er es tun würde. Das heißt, für diese ersten drei Voraussetzungen sind drei Beschäftigungen erforderlich. Und alle diese drei Beschäftigungen sind im Grunde dasselbe. Zum Ersten, ich lese die Heilige Schrift, um den Herrn kennenzulernen, um in ihm zu bleiben. Zweitens, ich lese die Heilige Schrift, immer noch dasselbe Wort, um den Willen Gottes kennenzulernen. Und drittens, ich lese die Heilige Schrift, um das Gebetsleben meines Herrn kennenzulernen. In allen drei Fällen geht es um Gottes Wort, nicht um Erscheinungen, ekstatische Erlebnisse, Visionen oder Ähnliches. Es geht um sein Wort. Wenn nicht mehr dein Wort soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, als um dein Wort zu tun. Das ist das Entscheidende und deswegen kämpfen wir auch, wenn ich diesen militärischen Ausdruck mal gebrauchen darf, im Malachi-Kreis, für die Vollgültigkeit der Heiligen Schrift, dass wir in allen ihren Aussagen dem Worte Gottes vertrauen dürfen und dass wir selber nicht die Auswahl treffen müssen, was ist nun Gottes Wort und was ist Menschenwort. Ein viertes. Jakobus beschäftigt sich auch mit diesem Problem. Er schreibt im Jakobusbrief Kapitel 4, und vielleicht lesen wir das auch noch einmal, weil das ein sehr ernstes Wort ist. Jakobus 4, Vers 2. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr mordet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Wir denken an den mit 6 richtigen Lotto. Ich denke nicht, dass er darum gebetet hat, um uns dann eine große Spende zukommen zu lassen. Wir haben ihm da sicher die rechte Antwort gegeben. Das ist nicht die Art Gottes, durch Glücksspiel oder Ähnliches. Er hat uns verheißen, dass wir durch unsere Hände Arbeit, im Schweiße, unser Geld verdienen. Und das gilt auch bis heute noch. Hier geht es um das Gebet mit einer schlechten Motivation. Wie immer sie auch aussehen mag, dieses Gebet hier, das nicht erhört wird, in diesem Gebet geht es nicht um die Ehre Gottes. Es geht um den eigenen Profit. Wenn wir erhörlich beten wollen, dann müssen wir lernen, dass wir unsere Wünsche hinten anstellen. Und dass wir bei allen Bitten, auch wenn es um Gesundheit geht, immer noch sagen, und zwar mit vollem Bewusstsein, wenn es dein Wille ist. Von einem Bruder, den ich recht gut kenne, hörte ich vor kurzem, der ist sehr oft im Krankenhaus, hat viele Operationen schon über sich ergehen lassen müssen, dass er sagt, ich bete niemals darum, dass der Herr mich wieder gesund macht, sondern dass der Herr durch meine Krankheit oder wie immer er es führen mag, verherrlicht wird. Und dann soll der Herr entscheiden, ob er mich gesund macht oder nicht, dass er dadurch verherrlicht wird. Das ist erhörliches Gebet. Da können wir still werden, können wir gelassen werden. Was die Zukunft angeht, es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir dienlich ist. Ich darf dem Herrn vertrauen, was auch immer kommen mag. Seine Ehre zuerst, dass das alles entscheidend. Also keine selbstsüchtigen Motive. Das vierte. Punkt 5 und 6 sind in einer Geschichte, die uns allen vermutlich bekannt ist. Unser Herr machte, als er hier auf der Erde war, auch mal eine Auslandsreise. War nicht so weit, wie wir das oft tun, nur gerade über die Grenze. Er begegnet einer phönizischen Frau, die ein Problem hat. Die Tochter ist krank. Und diese Frau wendet sich an den Herrn und ruft: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meine und heile meine Tochter. Und der Herr stellt sich taub. Ich habe als Kind das überhaupt nie verstanden. Wie konnte der Herr so hart sein? Der geht einfach weiter, kümmert sich gar nicht um die Frau. Und die Frau läuft hinter ihm her und schreit und schreit. Und schließlich bleibt er stehen, sagt: Was willst du denn? Die Frau trägt ihr Anliegen vor. Und dann sagt der Herr noch etwas. Ein ganz hartes Wort. Und er vergleicht die Frau mit den Straßenkötern. Nicht mit so einem drolligen Zwergpinscher oder sowas, mit Straßenkötern. Und die Frau sagt: Ja, du hast recht. Ich habe kein Anrecht. Ich erflehe nur dein Erbarmen. Ich fordere gar nichts. Ich flehe nur um dein Erbarmen. Und dann sagt der Herr: O Weib, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Matthäus 15, Vers 21 bis 28 können wir das nachlesen. Dir geschehe, wie du willst. Unser Herr ist einfach überwältigt von dem Glauben dieser Frau, die noch nicht mal zu dem damalig auserwählten irdischen Volk Gottes gehörte. Was hat er in ihr gesehen? Nummer 5, die Ausdauer. Ausharren, nicht müde werden. Viele von uns haben sicher die Lebensgeschichte von Georg Müller schon mal gelesen. Mich hat damals ein Buch sehr beeindruckt, niemals enttäuscht. War für mich eines der wichtigsten Bücher überhaupt neben der Heiligen Schrift. Und der Mann hat ja viele, viele Gebetserhörungen erlebt. Aber eine nicht. Er hat für einen Freund 40 Jahre gebetet. Wir würden heute sagen, er hat also auch Freundschaftsevangelisation betrieben. 40 Jahre für einen Freund. Der Mann war ein hartnäckiger Sünder. Der kam nicht zum Glauben. Georg Müller stirbt. Der Mann kommt zu seiner Beerdigung. Und auf dem Grab findet er zum Herrn. Das Gebet wurde doch noch erhört. Nicht müde werden. Ich bin sicher, dass hier unter uns etliche sind, die schon lange für ihre Kinder beten. Und manchmal sind auch Kinder da und junge Leute, die beten für ihre Eltern. Oder der Mann für die Frau für den Mann. Nicht müde werden. Schon im Alten Testament wird gesagt: Ich habe alle deine Tränen eingeschlossen in meinen Schlauch. Wenn wir Gott vertrauen, er lässt uns nicht im Stich, aber wir können den Zeitpunkt der Erhörung nicht bestimmen. Ich weiß noch aus meinem eigenen Leben, ich war damals vielleicht 17 Jahre alt und wir lebten in Köln in einem großen Block und über uns lebte ein Mädchen, das war vielleicht 15 oder so, die kein besonders gutes Leben führte, aber irgendwie lag sie mir am Herzen. Und ich wollte sie gerne zum Herrn führen, habe mit ihr auch darüber gesprochen. Sie zeigte sich auch nicht uninteressiert, aber es gab keinen Fortschritt. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich bei meiner Großmutter in Ferien war, oben auf dem Heuboden schlief ich da, Da kam mir das nachts ins Gedächtnis, dieses Mädchen. Da bin ich aus dem Bett raus, habe mich vor das Bett gekniet und habe für sie gerungen im Gebet. Und dann bin ich aufgestanden und habe geglaubt, sie kommt zum Glauben, wenn ich jetzt nach Köln zurückkomme, mein erster Gang zu ihr hin, und sie wird mir freudestrahlend berichten, dass sie zum Herrn gefunden hat. Ja, ihr Lieben, nichts da. Das war für mich ein Schock, denn am Glauben hat es bei mir da nicht gemangelt. Im Hinblick auf das Überzeugtsein, dass Gott eingreift. Aber mein Glaube war nicht genau nach der Heiligen Schrift. Denn ich glaubte auch, Gott vorschreiben zu können, wann er einzugreifen hat. Und das habe ich damals einigermaßen gelernt, hoffe ich. Das wissen wir nicht. Manchmal antwortet der Herr sehr schnell. Und ich bin überzeugt, dass jeder von uns solche Glaubenserfahrungen hier berichten kann. Und manchmal dauert es sehr, sehr lange. Nicht müde werden. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, heißt es in den 60 Kapiteln des Jesaja, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe. Ora et labora, pflichten die Benediktinermönche, das auszudrücken. Bete und arbeite. Bete, als ob alles in der Welt von deinem Gebet abhängig wäre, und arbeite, als ob alles in der Welt von deiner Arbeit abhängig wäre. Beides ist erforderlich. Aber es fängt mit dem Beten an, nicht umgekehrt. Darüber haben wir eben auch gehört. Nicht müde werden. Aber das Zweite auch, jetzt in unserer Reihenfolge Nummer 6. Sie erflehte die Rettung, sie forderte nicht. Wir kommen zum Herrn als Hilfesuchende. Wir sind immer, auch als Kinder Gottes, von seinem Erbarmen abhängig. Wir leben alle von seiner Vergebung, auch jeden Tag neu. Von seiner Gnade haben wir empfangen aus seiner Fülle, sagt Johannes, Gnade um Gnade, Tag für Tag. Wir bitten den Herrn, wir fordern nicht, wir überlassen es ihm. Und wir bitten ihn in dieser Weise, dass wir festhalten, er selber weiß es besser als wir, in welcher Weise er antwortet und wann er antwortet. Das sind die ersten 6 Voraussetzungen, soweit sie mir besonders wichtig erscheinen. Und die 7., die steht im Alten Testament. Und an die wurde ich manchmal erinnert, wenn ich in Afrika so meine Reisen machte und in gewissen Gemeinden dann das Gebet dann freigab am Ende einer Stunde. Und da musste ich mir die Ohren manchmal zuhalten, was die Lautstärke anging. Und das haben wir in Jesaja 59 auch. Da heißt es, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten. Und sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Die Lautstärke macht es nicht. Auch nicht die Länge. Auch das Verbringen einer ganzen Nacht im Gebet ist keine Garantie, dass die Anliegen, die wir dann vor Gott vorbringen, dass die alle so erhört werden, wie wir es wollen. Das kann zwar hilfreich sein, sich zurückzuziehen, auch zu fasten und zu beten, was wir in unseren Kreisen ja kaum kennen. Nicht, weil das Fasten an sich schon die Gebetserhörung garantiert, aber weil es uns hilft, uns mehr zu konzentrieren auf das, was jetzt Not tut, und auch stärkere Abhängigkeit zu empfinden von unserem Herrn. Worum geht es hier? Es geht hier um den Wandel in der Heiligung. Wenn wir nicht ernst machen im Hinblick auf die Sünde in unserem Leben, und im Malachi-Kreis ist uns das sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur den Blick auf Fehlentwicklungen bei anderen sehen, sondern dass wir auch reflektieren für uns selber Und das werdet ihr auch immer wieder merken, auch in unseren Vorträgen, wir sprechen auch zu uns selber. Wir wissen, wie sehr wir selber der Gnade bedürfen. Und wie wichtig das ist, bei aller guten Lehre, die wir hoffentlich haben, dass das Leben damit übereinstimmt. Dass wir nicht einen riesen Leerwasserkopf haben, ja, einen leeren Wasserkopf, ja, voller Leere, aber leer und dünne Beine, sondern dass das irgendwie zusammenpasst, Leere und Leben, Leere und Erfahrung. Wenn wir mit Christus leben, und das ist ja der Ausgangspunkt zu diesem Vortrag hier, dann bleibt es nicht ohne Auswirkungen auf unser persönliches Leben, auf unsere Glaubenserfahrungen. Die rechte Lehre macht sich auch bemerkbar in der Veränderung unseres Lebens. Zum Beispiel im Hinblick auf den Umgang mit Versuchungen und Leidenschaft, Gebundenheiten. Erleben wir Befreiung? Geht es vorwärts? Nehmen die Siege zu und die Niederlagen ab? Oder ist es umgekehrt? Sind wir wirklich glaubwürdig? Und ich formuliere einen Satz, den ich 7-mal wiederhole mit verschiedenen Dingen, die dazugehören, damit wir uns das gut merken können. Und das geht jetzt im Geschwindverfahren und man kann das selber später dann noch einmal nacharbeiten. Und dieser Satz heißt, der falsche Umgang mit der und der Sache ist ein großes Gebetshindernis. Also das sieht aus wie ein Bierglas, ist aber Wasser drin. Der falsche Umgang mit der und der Sache. Das Erste. 1. Petrus 3, Vers 7. Das wollen wir nochmal aufschlagen, das geht uns Männer vor allen Dingen an. Und berührt eine der schwächsten Seiten in unserem Leben. 1. Petrus 3, Vers 7, ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen, hier ist von unseren Ehefrauen die Rede, nach Erkenntnis, als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, ihnen Ehre gebend als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Da haben wir es wortwörtlich. Wenn wir in der Ehe keine Rücksicht nehmen auf unsere Frauen, werden unsere Gebete verhindert. Wenn wir jetzt in einem Eheseminar wären, würden wir das ausführlich behandeln. Aber ich denke, wir verstehen, worum es geht. Wir wollen uns selbstkritisch fragen und vielleicht, ich könnte mir vorstellen, das ist nicht selten, wenn es um dieses Thema geht, dass hinterher sich dann interessante Gespräche ergeben zwischen den Eheleuten. Dass wir Männer wirklich so selbstkritisch sind, dass wir nicht von vornherein denken, dass wir über dem allem stehen. Auch die sexuelle Versuchung ist bei Männern sehr viel stärker vorhanden als bei Frauen. Und da brauchen wir ganz besonders das, was wir eingangs hörten, bei Jesus bleiben. Dieser ständige Blick auf ihn, dieses Leben in seinem Wort, dass wir die Gemeinschaft mit ihm für ein solch kostbares Gut achten, dass wir alles meiden, was diese Gemeinschaft in irgendeiner Weise belasten könnte. Also der rechte Umgang mit unseren Ehefrauen ist ein gewaltiger Schritt in Richtung Gebetserhörung. Wir wollen ja alles am Ende positiv formulieren. Das Zweite, der falsche Umgang mit unserem Geld, großes Gebetshindernis. Was heißt das überhaupt, unser Geld? Was raten wir den Geschwistern in dieser Zeit, was wir mit unserem Geld tun? Man kann unterschiedliche Ratschläge geben. Denken wir daran, dass das Werk des Herrn auch finanzielle Notpässe oft hat, in vielen Missionswerken. dass manches nicht getan werden kann, was getan werden könnte, wenn die Geschwister bei der Taufe ihren Geldbeutel nicht krampfhaft über Wasser gehalten hätten? Ja, beim Geld hört das Christsein oft auf. So sollte es bei uns nicht sein. Ich bin Johannes Flaum sehr dankbar, dass er das nochmal betont hat, dass wir nicht von uns als den Bibelgläubigen sprechen, den Bibeltreuen, sondern von denen, die bibeltreu sein möchten. Aber die Bibeltreue zeigt sich auch da, dass wir erkennen, unser Geld ist nicht unser Geld. Es ist sein Geld. Er hat es uns anvertraut, dass wir es für seine Sache ausgeben, seine Sache damit fördern. Tun wir das? Ihr Lieben, das sollte keine lästige Pflicht sein, sondern ein ganz großes Vorrecht. Wenn man irgendwo hinspendet an einen Ort, wo man auch weiß, dass es in der rechten Weise eingesetzt wird, da sollte man sich schon erkundigen. Und dann erfährt, wie der Herr dieses Werk segnet, auch aufgrund meines finanziellen Beitrags und der Gebete natürlich, die das begleiten. Welch eine Freude das einem schenkt. Bin mit dabei beteiligt. Der rechte Umgang mit unserem Geld. In 1. Timotheus 6 ist davon die Rede, von dem falschen und dem richtigen Einsatz. Und ansonsten, was die Sorgen angeht, auch fürs Alter, sorg nicht für den morgigen Tag. Jeder Tag hat sein Übel genug, sagt der Herr in der Bergpredigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und all das andere wird euch hinzugefügt werden. Meine Frau und ich, wir haben das erfahren in so wunderbarer Weise. Und ich weiß, etliche unter uns, die ich etwas näher kenne, können das genauso bestätigen. Wenn wir den Herrn an die erste Stelle setzen, er lässt uns nicht im Stich. Wir dürfen ihm vertrauen. Drittens, der falsche Umgang mit unserer Zunge. Hier sitzen junge Leute und auch ältere Leute. Bin froh, dass es doch einigermaßen gemischt ist. Ihr lieben älteren Brüder und Schwestern, die Zunge ist die Waffe der Schwachen. In dem Maße, wie unsere körperliche Kraft nachlässt und manches andere auch, wird die Zunge immer lebendiger, häufig zumindest. Und sie produziert nicht nur Gutes. Wie setzen wir unsere Zunge ein? Der rechte Einsatz der Zunge in Kolosser 4, der schlechte Einsatz der Zunge in Jakobus 3 und der überflüssige, alberne Einsatz der Zunge in Epheser 4 und Epheser 5. Ich nenne mal die ganzen Kapitel, weil man den Zusammenhang lesen sollte. Dass wir die Zunge dem Herrn weihen. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich auf diesem Gebiet auch oft gefehlt habe. Es kann so schnell etwas herauskommen, es tut einem hinterher leid. Sicher, man entschuldigt sich, man bittet um Verzeihung, aber das Wort ist bereits gesagt. Eine ständige Übung für Jung und Alt und für die Älteren, glaube ich, noch stärker als für die Jungen. Wir wollen den Herrn bitten, dass er uns die Kraft dazu gibt. Der rechte Einsatz, die Zunge gebrauchen zum Lobe Gottes. Wir haben das eben gehört. Zur Erbauung des Nächsten, auch zur Korrektur, wo sie erforderlich ist. Aber dass durch den Einsatz der Zunge Menschen zu Jesus geführt werden oder in seiner Gemeinschaft ermutigt werden zu bleiben und zu wachsen. Viertens, der falsche Umgang mit den Geschwistern, darüber gibt es eine Menge Bibelstellen. Wie wir miteinander umzugehen haben und wie wichtig die Versöhnung ist, die Vergebensbereitschaft. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, schreibt Paulus den Ephesern, Epheser 4, Vers 26. Und der Zusatz heißt, und gebt dem Teufel keinen Raum. Das heißt, ich kann okkult belastet werden durch Unversöhnlichkeit. Da muss ich noch nicht mal mit dem Pendel hantieren oder mit der Wünschelrute durch die Gegend laufen. Allein durch Unversöhnlichkeit kann das geschehen, dass ich belastet, wenn auch nicht besessen, aber belastet werde, belästigt werde, zurückgehalten werde, unglücklich werde. Was für ein Glück ist es, dass wir das Alte hinter uns lassen können, vergessen, was da hinten, mich ausstrecken nach dem, was vorne ist, dass wir nicht so ein gutes Gedächtnis konservieren müssen im Hinblick auf all das Böse, was andere uns angetan haben. Wir dürfen vergeben und vergessen. Und wir sollten das von Herzen tun, so wie Christus uns vergeben hat. Ich persönlich versuche, wenn es mir schwerfällt, mir einfach nur ins Gedächtnis zu rufen, wie groß die Schuld ist, die Gott mir erlassen hat. Dann kann ich auch meinem schlimmsten Feind vergeben. Niemand ist an mir so schuldig geworden, wie ich an meinem Herrn schuldig geworden bin. Und ich wage zu behaupten, dass ein Mensch, der nicht vergeben kann, auch nicht wiedergeboren ist. Ich glaube das einfach nicht. Es ist für mich unvorstellbar, dass ein Mensch glauben kann, die Riesenschuld, die er aufgehäuft hat, ist ihm erlassen von Gott. Und er kann einem anderen nicht alles vergeben. Ist für mich unmöglich, mir vorzustellen. Das soll mir erstmal einer beweisen, dass er Leben aus Gott hat und trotzdem Zorn in seinem Herzen konservieren kann. Und wir sollten mit solchen Leuten, selbst wenn sie bei uns am Brotbrechen teilnehmen, ernstlich reden. Der Umgang mit unseren Geschwistern, der Umgang mit dem Nichtgläubigen, mit dem christusfernen Menschen, mit der Welt, wie wir so sagen. Haben wir einen guten Leumund? Sind wir als hilfsbereit bekannt, freundliche Menschen, die für andere da sind? Wenn es um die Bestellung von Ältesten geht, heißt es, sie müssen einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind. Damit sind die christusfernen, gemeindefremde Menschen gemeint. Wie sieht das aus in unserer Nachbarschaft? Können wir jederzeit diese Leute einladen zu einer Evangelisation, dass sie nicht erstaunt sind, wieso wir plötzlich mit diesem frommen Zeug kommen, weil man sonst nichts davon gemerkt hat? Schade, dass ich nicht mehr so viel Zeit hätte, sonst würde ich da noch ein Beispiel bringen. Sechstens, der Umgang mit dem Okkulten. Und hier nenne ich besonders auch für die ältere Generation die alternative Medizin, Heilpraktiker. Äußerste Vorsicht. Ich behaupte nicht, dass alle Heilpraktiker mit dem Teufel im Bunde sind, um es ganz deutlich zu sagen. Weil ich auch einige kenne, die eben keine Homöopathie verschreiben oder Iris-Diagnosen machen oder Ähnliches. Es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, Menschen zu helfen. Aber sehr viele tun das. Und diese Dinge, die ich gerade nannte, und manches andere mehr, haben einen okkulten Hintergrund. Wer da nicht klar sieht, kann mich gerne ansprechen. Und es gibt auch entsprechend gute Literatur. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe eine Zeit lang Homöopathie betrieben. Und habe mich in dieser Zeit intensiv mit Hahnemann und so weiter beschäftigt und dann erkannt, woher das alles kommt. Und natürlich mich dann davon losgesagt. Wir sollten äußerste Vorsicht, nicht alles, was heilt, ist von oben. Gesundheit aus der Apotheke Gottes von Maria Treben ist ein okkult verseuchtes Buch. Wer es nicht glaubt, bitte, ich habe das Buch mir genau angeguckt und auch seine okkulten Quellen. Wir können darüber ins Gespräch kommen. Wenn wir unsere Zuversicht auf diese Art von Medizin setzen, werden wir kaum noch Gebetserhörung erleben. Es gilt allerdings nach meinem Dafürhalten auch für den Gang zum ganz normalen Arzt, wenn man das so sagen darf. Wir legen die Heilung in Gottes Hand. Und unser Vertrauen ist nicht auf die Ärzte gerichtet, sondern auf den Herrn. Ich kann natürlich die Ärzte auch gebrauchen dazu. Aber keine okkulten Quellen anzapfen. Und das Letzte, die verborgene Schuld. Etwas unter den Teppich kehren. Psalm 32 beschreibt das. David hat das versucht, ein Jahr lang. Und was wurde aus dem Mann nach dem Herzen Gottes? Der litt unter Depressionen. In Vers 3 und 4 wird das beschrieben. Der hatte keinen Bock mehr auf irgendetwas. Der war total am Boden zerstört und wusste nicht mehr heraus. Und da hat Gott einen Seelsorger gefunden, den Nathan. Den hat er dahin geschickt. Wir kennen die berühmte Geschichte. Bis Nathan sagt, du bist der Mann. David konnte noch sehr gut zu dem Zeitpunkt andere beurteilen. Aber nicht sich selbst. Sehr interessant. Und dann erkennt er, wo er gestrauchelt ist und tut Buße. wenn wir noch Dinge verstecken müssen, es bringt uns nicht weiter. Gott wird uns nicht segnen und kann uns dann auch nicht gebrauchen als seine Werkzeuge. Die Sache muss an die Öffentlichkeit. Wenn ich an Menschen schuldig geworden bin, muss ich es auch diesen Menschen bekennen. Und der Herr wird vergeben. Nicht verdecken, nicht verstecken, sondern bekennen. Und wir werden frei. Ich komme zum Schluss. Der eine oder andere wird sich jetzt sagen, tja, da sind ja einige Punkte bei, die erscheinen mir etwas neu. Ich will versuchen, daran zu denken. War ziemlich viel. Kann man kaum alles behalten. Aber doch muss ich sagen, der Herr hat auch in meinem Leben etliche Gebete erhört. Ich glaube, dass der Herr überaus gnädig ist. Und auch manches tut, wo wir nur staunen können, wie er eingreift. Aber ich bin genauso überzeugt, dass je mehr wir uns in diesem Sinne ausrichten lassen und ihm vertrauen, dass er uns die Kraft dazu gibt und die Freude, dass wir es aus Liebe zu Jesus tun, weil wir überwältigt sind von dem Mann von Golgatha, desto häufiger erleben wir Gebetserhörungen und merken dann auch in der Erhörung, das war kein Zufall, das war Gottes Fügung. Und damit komme ich zum zweiten Teil meiner Ausführungen, den ich jetzt nicht mehr hier weitergeben werde, sondern habe ich hier zusammengefasst in diesen beiden Schriften. Einmal in diesem Buch, das einige schon haben, Afrika war nur der Anfang. Es geht um einige Erlebnisse, die ich, meine Frau und ich haben durften mit dem Herrn, als Gebetserhörung. Es sind alles Kurzgeschichten, man kann jede Geschichte für sich lesen und dann sich fragen, kann man das auf natürliche Weise erklären? Wie greift Gott ein? Denn ich halte es für wichtig, ihr Lieben. Ich glaube, dass wir noch einen Auftrag haben. Im Hinblick auf die evangelikale Welt. Dass wenn wir von der biblischen Lehre her versuchen, gewisse Dinge auszurichten, dass wir gleichzeitig auch sagen können, es ist nicht so, wie ihr uns vorwerft. Diesen Vorwurf hören wir manchmal. Ihr habt die Lehre, wir haben die Erfahrung. Sodass wir aufzeigen können, die rechte Lehre führt auch zur rechten Erfahrung. Das muss kein Entweder-Oder sein. Das eine ist die Folge des anderen. Wenn ich mit dem Herrn lebe, erlebe ich auch, wie er antwortet auf unser Gebet. Und erlebe auch, dass hier Gott eingreift und dass das nicht purer Zufall ist. Und deswegen kann ein solches Buch oder auch anderes, was wir eben hörten von Wolfgang und ähnliche Dinge, können sehr hilfreich sein. Und ich habe hier drunter geschrieben, Erlebnisse eines ganz gewöhnlichen Menschen mit einem außergewöhnlichen Gott. Ein ganz gewöhnlicher Mensch, davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, dass hier auch die meisten von uns ganz gewöhnliche Menschen sind. Und es ist mein Wunsch, dass wir erkennen, auch ein ganz gewöhnlicher Mensch kann etwas mit dem Herrn erleben, wenn er dem Herrn etwas vertraut. Wir müssen nicht alle in die Mission gehen, um Gebetserhörungen zu erleben. Wir können es im Hier und Heute. Jeden Tag sollten wir das tun. Wenn wir beten, dass wir gesund nach Hause kommen und wir kommen gesund nach Hause, dann ist das eine Gebetserhörung. Mit so etwas sollte man anfangen. Alles in die Hand des Herrn legen. Und was daraus entstanden ist, ist dann in diesem ZAM-Journal. Und ich habe diese beiden Sachen hier vorne, ein Tisch steht hier vorne vor der Tür, da sind diese Sachen ausgelegt. Und ich habe gedacht, so als kleines Geburtstagsgeschenk an euch, ich hatte nämlich vor 2 Tagen Geburtstag, und da habe ich gedacht, das machen wir mal umgekehrt. Ich schenke all den lieben Freunden, den Geschwistern diese 2 Sachen und würde mich sehr freuen, wenn ihr euch alle bedientet und bitte keine Spenden. Für ein Geschenk spendet man nicht. Ich danke euch von ganzem Herzen und würde noch kurz gerne mit uns allen beten.